Anwältin der Romance. Der Podcast mit Caroline Reif und Sarah Lipperson. Romance-Geschichten erzählen nicht nur von der Liebe, sondern auch von der Ungleichheit im Literaturbetrieb und von einer Branche, die weghört. Zeit, darüber zu sprechen. Laut, ehrlich, unbequem.
Herzlich willkommen zu Anwältin der Romance, dem Podcast, der endlich aufnimmt, wollte ich gerade sagen. Es läuft super hier.
Wir hatten das schon lange nicht mehr, dass du das Intro nicht hinbekommen hast.
Lange nicht mehr, ja. Also nochmal. Herzlich willkommen bei Anwältin der Romance, dem Podcast, der endlich ausspricht, was viele denken und noch mehr fühlen. Ich bin Caroline Reif, Literaturwissenschaftlerin und Romance-Leserin der ersten Stunde.
Und ich bin Sarah Lipperson, Buchbloggerin und Romance-Leserin mit feministischer Haltung. Und heute haben wir, es freut mich ganz besonders, ich bin sehr aufgeregt und freue mich total, Kim Leopold bei uns als Gästin. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Hallo und danke für die Einladung.
Sehr gerne.
Ja, wir haben so eine kleine Tradition jetzt über die letzten Gastfolgen entwickelt. Wir haben ja schon zwei aufgenommen mit Stefanie Hasse und mit Jennifer Ebbinghaus. Und wir fangen immer mit einer Frage an, die ja so ganz allgemein eigentlich ist. Und es geht gleich mal, ich würde sagen, ins Eingemachte.
In die Vollen.
Es geht um Vorurteile. Was ist das krasseste Vorurteil, das dir als Autorin gegenüber deinen Büchern jemals begegnet ist? Und wie hast du darauf reagiert?
Ich glaube, das krasseste Vorurteil, was wir so insgesamt in dem Genre ja oft genug zu hören bekommen, ist, dass wir einfach nur rosa Pornos schreiben. Und das stimmt definitiv nicht.
Schön gesagt.
Genau. Und da habe ich auch schon einiges zu auf meinen sozialen Medien irgendwie mal geschrieben. Und wir haben ja jetzt auch vor kurzem die Arte-Doku, das Lesewunder der Gen Z. Da gibt es auch nochmal so einige Stellungnahmen von mir zu. Also ich versuche da auch immer gegenzuwirken.
Woher kommen denn solche Aussagen? Also hast du die eher aus dem Freundeskreis? Gibt es da auch vielleicht Leute auf Buchmessen oder konntest du da so ein Muster schon ausmachen oder ist es einfach querbeet von Leuten, die das Genre vor allem nicht lesen, nehme ich jetzt mal an?
Also ich muss sagen, aus dem privaten Umfeld hat mir das noch nie jemand ins Gesicht gesagt. Aber tatsächlich ist es ja so, dass wir zu Leipziger und zur Frankfurter Buchmesse eigentlich immer in einer von den Literaturmagazinen einen Artikel schreiben. Ich nenne es jetzt mal Ragebait, weil nichts anderes ist es im Grunde. Sie wissen, dass sie damit Klicks generieren können, dass sich wieder die ganze Buchbranche darüber aufregt, wie furchtbar einfältig Männer über dieses Genre schreiben. Und es funktioniert jedes Mal wieder und jedes Mal wieder reagieren alle drauf. Also das ist eigentlich so das, wo das meiner Meinung nach herkommt. Ich glaube aber schon auch, dass man als Leserin eventuell so dieses Bild übernehmen könnte, wenn man die falschen Bücher liest aus dem Genre. Es gibt ja so eine und solche. Es gibt natürlich auch die rosa, pornösen Glitzerbücher, aber die braucht es auch. Die haben auch ihre Daseinsberechtigung. Es gibt aber auch gerade im New Adult-Bereich sehr, sehr, sehr viele tolle deutsche AutorInnen, die da sehr viele wichtige Themen in eine Liebesbeziehung mit einbauen.
Hast du das Gefühl, wir müssten aufhören, auf solche Artikel zu reagieren? Weil ich frage mich das tatsächlich persönlich auch jedes Mal. Reagiert man jetzt drauf? Mhm. Macht man wieder irgendwie was? Bespricht man es wieder im Podcast? Oder ignorieren wir es einfach weg? Was ist da so deine Herangehensweise?
Also ich glaube, wenn wir drüber reden, dann kriegen wir natürlich auch ein bisschen Reichweite mit ab, weil es ist ja gerade ein brennendes Thema. Aber wenn wir jetzt als Kollektiv aufhören würden, darauf zu reagieren, dann würden solche Artikel wahrscheinlich bald nicht mehr erscheinen, weil sie nicht mehr die gewünschten Aufrufzahlen bringen.
Ja, da bin ich, glaube ich, ganz bei dir, was auch so die Reichweite angeht. Und irgendwie ist es ja auch einfach ein Thema, was immer wieder polarisiert und vielleicht ist dann irgendwann auch mal gut. Ja. Vielleicht ist das ein Vorsatz für die Leipziger Buchmesse, jetzt einfach mal nicht drauf zu reagieren.
Ich bin schon tatsächlich gespannt. Also ich frage mich wirklich, wird es wieder einen Artikel geben oder reicht es vielleicht auch einfach? Also vielleicht, oder wird's den Schreiben denn dann irgendwann selber zu blöd? Einfach, ne? Und weil ich weiß auch nicht, das ist ja was sich so lange jetzt schon hält. Also es ist ja auch nichts Neues. Und wobei, was neu war, war ja nach der letzten Buchmesse, weil da gab es ja auch so einen Artikel, aber der war ja von einer jungen Frau geschrieben. Falls ihr euch erinnert, das fand ich ja dann auch irgendwie noch schlimmer, ehrlich gesagt. Ja, also da hat sich ja dann doch leider was getan. Aber ich frage mich das tatsächlich, ob wir auch nach dieser Messe wieder über diese ollen Themen diskutieren oder ob es, wie Sarah jetzt schon gesagt hat, irgendwann auch einfach mal gut ist damit.
Ich könnte wetten, dass da wieder ein Artikel kommt. Also, es würde mich nicht wundern. Aber ich muss auch tatsächlich dazu sagen, ich habe den letzten Oktober auch gar nicht mehr gelesen. Also, das war schon so, wo ich gedacht habe, ach, war klar, schon wieder? Nee, danke.
Mhm. Ja, kann ich verstehen.
Lass uns vielleicht mal zu dir als Autorin kommen, so ein bisschen einsteigen in das, was uns ja eigentlich interessiert, abseits von den ganzen Vorurteilen und allem. Du bist jetzt seit, wenn ich richtig gerechnet habe, 10 Jahren Autorin, stimmt das?
Ganz genau.
Und deine Geschichte hat ja gar nicht mal, oder deine Autorenkarriere gar nicht mal, Autorinnenkarriere gar nicht mal so fröhlich angefangen eigentlich, sondern mit einem ziemlich, du beschreibst es als krassen Plot-Twist auf deiner Webseite in deinem Leben. Magst du vielleicht darüber erzählen, wie es dann zum Schreiben gekommen ist und wie es jetzt bei dir losging und weiterging?
Sehr gerne. Also bei mir war es im Grunde so, ich habe ja wie sehr, sehr viele andere AutorInnen auch schon während der Schulzeit geschrieben und mein großer Traum war eigentlich immer Autorin zu werden, aber wie das halt bei ganz vielen auch so ist, sitzen dann ja auch die Eltern dahinter und sagen, na, mach mal lieber was Vernünftiges, ne? Damit kann man doch kein Geld verdienen. Und dann habe ich was Vernünftiges gemacht. Ich habe Germanistik und Archäologie studiert, habe meinen Bachelor gemacht und danach bin ich an Brustkrebs erkrankt. Also hatte dann mit 23 Jahren schon sehr, sehr früh eine sehr, sehr schicksalshafte Erkrankung. Und das war für mich so ein Auslöser zu sagen, okay, bevor jetzt alle Stricke reißen, möchte ich schon gerne irgendwie zumindest noch ein Buch veröffentlicht haben. Und deswegen habe ich dann diese Therapiezeit während der Chemotherapie, während der Bestrahlung eben einfach an meinen Büchern gearbeitet. Ich habe erst das als Blogroman veröffentlicht, meine erste Geschichte, weil ich damals auch über Bücher gebloggt habe und da dann eben so kapitelweise jede Woche, ne, einen neuen Abschnitt hochgeladen und das dann später im Self-Publishing rausgebracht. Darüber kam ich dann zu einem kleinen Verlag mit der ersten Reihe und so nahm das Ganze dann irgendwie seinen Lauf. Ich habe dann auch nicht, also ich hatte zuerst versucht, das Studium nochmal fortzusetzen, nachdem ich wieder genesen war, aber ich habe dann auch schnell beschlossen, das ist nicht das Richtige für mich. Habe mich dann als Grafikdesignerin nebenher selbstständig gemacht. Das war dann sozusagen mein Brotjob neben dem Schreiben. Und ja, so ging es dann eine ganze Weile weiter, bis ich dann irgendwann beschlossen habe, so jetzt habe ich genug im kleinen Verlag bzw. Self-Publishing veröffentlicht. Jetzt möchte ich mal den großen Schritt wagen und mich bei einer Agentur bewerben. Und so bin ich dann eben zum Piper Verlag gekommen. Und dort habe ich jetzt gerade mein 6. Buch veröffentlicht.
Und du hast auch schon immer Liebesromane geschrieben oder auch mal was anderes?
Ich habe auch eine Fantasy-Reihe, Blackheart oder Blackheart Chroniken heißt die mittlerweile. Das sind so 16 kleine Episoden von 100 bis 150 Seiten, die dann eine zusammenhängende Serie im Grunde ergeben. Und da geht es aber auch ganz, ganz viel über Liebe. Also Liebe ist so ein Thema, was mich bisher in all meinen Geschichten begleitet.
Ja, du schreibst es ja auch auf deiner Webseite, wenn ich das ganz kurz zitieren darf. Das sind die Themen, die meine Community und mich oder mir am wichtigsten sind. Mental Health, Female Empowerment und die Idee, dass Romantik auch ohne toxische Klischees funktioniert. Ich glaube, das trifft es, wenn man deine Bücher sich anschaut, ganz gut auf den Punkt, oder? Wie versuchst du vielleicht auch mit diesen Klischees aufzuräumen, die es ja immer wieder gibt? Also was sind so die Dinge, die dir in deinen Büchern dann vielleicht besonders wichtig sind, anzusprechen? Welche Themen greifst du immer wieder gerne auf?
Also wir haben, was bei mir sehr, sehr oft wiederkehrt, ist so das Thema Selbstständigkeit. Also wir haben oft Protagonisten, die sich selbstständig machen wollen, die selbstständig sind, entweder als Künstler oder so wie jetzt in meiner neuen Reihe mit einer Influencer-Agentur, Florin zum Beispiel aus Band 2 oder Gabriella als Plus-Size-Model und Influencerin.
Und die Tortenbäckerei, oder?
Genau, Sophia als Tortenbäckerin oder eben dann auch, wie heißt sie jetzt nochmal? Noemi aus Band 3, gerade erst erschienen, aber ja, bei so vielen Namen kann man schon mal durcheinander kommen, die eben als Autorin arbeitet, als Dark Romantasy-Autorin, wovon einfach keiner weiß außer ihren besten Freundinnen. Und das sind eben so, ja, Themen, die man bei mir sehr häufig findet, sind Figuren, die eben sich ihren Traum erfüllen wollen, ne? Weil sie halt einfach mehr vom Leben wollen als dieses 9-to-5. Und da spielt dann natürlich auch sehr oft Mental Health mit rein, weil gerade Selbstständigkeit ist ja auch eine große Herausforderung für viele oder auch gerade so dieses Gefühl davon, einem Traum hinterher zu jagen, das ist ja nicht immer nur positiv, sondern ist ja auch oft mit Enttäuschungen verbunden, mit Rückschlägen und so. Also das sind auch wieder wiederkehrende Themen in meinen Büchern. Und ja, Klischees versuche ich insofern zu vermeiden, dass ich mir natürlich auch erstmal irgendwie bewusst werde darüber, was sind denn eigentlich so die Klischees im Romance-Bereich und wie kann ich das vielleicht für mich umsetzen, dass ich damit auch ein bisschen aufbreche.
Ich finde das ganz spannend, dass du da auch so, also es scheint mir, als ob du da so sehr strukturiert rangehst. Ne? Also ich glaube, viele, für alle, die sie genau nicht gehört haben, sie lacht jetzt laut, aber auf mich wirkt es so, einfach schon alleine, weil du ja auf deiner Website deine Themen auch klar benennst. Also ich glaube, viele AutorInnen, die meisten wahrscheinlich, die haben so Themen, die sie mit sich rumtragen und die auch immer wieder vorkommen in ihren Büchern, aber die haben das gar nicht so richtig auf dem Schirm. Also das ist was, was ich in der Markenberatung mit AutorInnen auch oft rausarbeite dann. Das ist immer alles schon da, aber es ist nicht an der Oberfläche. Aber bei dir habe ich so das Gefühl gehabt, dass du sehr genau weißt und für dich definiert hast, was sind denn die Themen? Und weil du jetzt gelacht hast, ne, also wie die dann ins Buch kommen, ist wahrscheinlich dann auch manchmal eher vielleicht auch mal unbewusst oder spontan. Das kannst du ja gerne gleich auch nochmal erzählen, aber das ist mir bei dir so aufgefallen im Vergleich zu vielen anderen Autorinnen jetzt gerade in dem Genre. Und ich glaube, das ist auch echt sehr wichtig, weil einfach so viel an Büchern und an Schreibenden auch da ist in dem Genre und man sich ja irgendwie auch abheben muss, um nicht unterzugehen in der Masse. Ja,
absolut. Also ich finde es total schön, dass es so geordnet rüberkommt. Aber tatsächlich muss ich halt auch dazu sagen, ich habe genau wie meine Protagonistin aus Band 1 auch ADHS. Und bei mir ist halt im Hintergrund sehr, sehr viel Chaos. Ich versuche oder ich bin sehr interessiert am Thema Marketing. Ich habe da auch schon sehr, sehr viel zu gelernt. Und deswegen weiß ich natürlich auch, wie man Sachen kommunizieren sollte und versuche das auch immer ganz gut umzusetzen. Und diese ganzen Themen, die haben sich ja auch im Laufe der Zeit erst herauskristallisiert. Irgendwann habe ich dann mal festgestellt, du schreibst ja irgendwie immer über selbstständige UnternehmerInnen oder irgendwie hat irgendwie immer ein Mental Health-Thema Anteil an deinen Geschichten. Und so kann man dann natürlich irgendwann, wenn man eine gewisse Menge an Büchern geschrieben hat, auch sagen, ja, das sind meine Themen, das findet ihr bei mir, das bekommt ihr.
Ja, aber es ist natürlich auch gerade, wenn man auf oder mit Klischee-Denken konfrontiert wird, finde ich es auch cool, wenn man dann einfach sagen kann, nee, weil Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3, ja. Ne, dass meine Cover mögen jetzt vielleicht auch pastellig sein, aber folgende Themen stecken immer drin und das macht es dann in der Argumentation ja auch leichter für dich.
Absolut, das stimmt.
Jetzt hast du es ja gerade schon gesagt, dass du auch schon viel ausprobiert hast und viele Themen irgendwie gefunden hast in deinen Büchern und dann irgendwie festgestellt hast, dass sie eigentlich da drin stecken und dass du sie immer wiederkehrend schreibst. Was mich oder was uns besonders interessiert hat, ist, dass du ja im Grunde mit deiner letzten Reihe, mit deinen letzten drei Büchern ein neues Genre definiert hast, oder? Also ich zumindest habe davor noch nie darüber gehört. Ich habe das erste Mal gehört, als du, ich glaube ja, beim Readup Club in Wien darüber gesprochen hast, zur Buch Wien letztes Jahr. Und es ist die More Mature New Adult. Kannst du vielleicht ein bisschen mehr dazu erzählen? Wie kam es dazu? Warum hast du jetzt das Gefühl gehabt, du musst ein neues Genre definieren? Und wie reagiert so ein Verlag darauf, wenn man sagt, ich schreibe jetzt keine New Adult mehr, sondern ich schreibe jetzt More Mature New Adult. Also ich gebe dem Ganzen noch irgendwie so ein Beiwort.
Also tatsächlich muss man sagen, dass der Begriff More Mature New Adult kommt vom Verlag. Also das war so deren Marketing-Buzzword für das, was ich da mache. Herauskristallisiert hat sich das ja in vielen Gesprächen mit meiner Lektorin, wo ich auch gesagt habe, du, pass auf, ehrlich gesagt fühle ich mich irgendwie New Adult fühle ich jetzt gerade nicht mehr so. Ich lese es selber fast gar nicht mehr. Weil ich einfach so das Gefühl hatte, ich bin dem jetzt auch irgendwie entwachsen. Also irgendwie so College Romance oder so, das ist jetzt auch nicht mehr das, was ich lesen möchte. Aber gleichzeitig finde ich mich oder habe ich mich bisher auch noch nicht so richtig in zeitgenössischer, ich sag mal in Anführungsstrichen, Erwachsenenliteratur gefunden. Und wollte irgendwie sowas dazwischen haben. So ein Übergangsding, wo man so vom New Adult, man hat den Spice, man hat das Knistern, man hat diese typischen Mental-Health-Themen, die für mich einfach auch sehr eng verbunden sind mit New Adult, aber eben gleich gleichzeitig eben auch so ein bisschen erwachsenere Themen, die jetzt so uns betreffen, die wir mit New Adult im Grunde ja groß geworden sind. Also für mich waren so die ersten New Adult Bücher Mona Kasten, Bianca Josivoni, das ist halt so ja die Vorreiterin des deutschen NAs im Grunde. Und ja, wir sind jetzt mittlerweile alle so Mitte 20, Anfang 30, ne? Und diese Zeit ist einfach, da gehen wir nicht mehr studieren, sondern wir gründen Familien, wir kaufen ein Haus, wir kriegen Kinder. Und diese Themen einfach auch in meine Geschichten einzubauen, das war mir extrem wichtig.
Ich finde das total spannend, weil ja schon ab und zu mal gesagt wurde, es gibt jetzt so wahnsinnig viel im klassischen New Adult. Und was ist denn mit der Leserschaft, wenn sie älter wird? Also was lesen die denn dann? Weil die lesen dann ja jetzt nicht irgendwelche, die lesen ja keine klassischen Liebesromane dann wahrscheinlich, sondern es fehlt ja auch wirklich was dazwischen. Und das ist auch so ein Punkt, weswegen ich vorher meinte, dass auf mich der Eindruck eben, dass ich den Eindruck hatte, dass du so strategisch daran gehst, weil es eben was ist, was im Markt ja eigentlich bisher gefehlt hat, was sich aber, glaube ich, viele wünschen. Also wir merken das auch tatsächlich, wenn wir wir machen ja oft so Seminare für den Media Campus zum Thema Romance. Und da sind dann auch viele Buchhändler, Buchhändlerinnen dabei, viele davon auch so ein bisschen älter, die sich dem ganzen Hype und dem Genre nähern möchten und überfordert damit sind und nicht so richtig wissen, wo sie es einordnen. Und wenn wir denen dann sagen, dass es sowas jetzt gibt, und da nennen wir dann immer dich als Beispiel, dann sind die voll begeistert und sagen dann so, ach, aber gibt es da nicht noch mehr? Und dann sagen wir immer, nee, das ist ein Phänomen, das relativ neu ist und so, da gibt es auch nicht so wahnsinnig viele Autorinnen, die das machen. Und wie war das denn für dich? Also was hast du denn für Feedback bisher dazu bekommen? Dazu, dass du jetzt sozusagen dieses neue Subgenre, würde ich es jetzt mal nennen, eigentlich erfunden hast. Wie hat der Markt vielleicht reagiert und auch deine Leserschaft, die ja vielleicht auch vorher was anderes gewohnt war?
Also was man natürlich auch dazu sagen muss, ist ja, dass ich als Autorin in der Regel ja immer nur das positive Feedback abbekomme. Also normalerweise wird man ja im negativen Feedback jetzt nicht unbedingt verlinkt. Und ich lese auch online keine Rezensionen mehr. Also ich lese halt immer nur das, wo ich verlinkt werde. Oder wenn mir jemand eben eine Nachricht schreibt. Aber ich habe sehr, sehr viele Nachrichten bekommen zu meinen neuen Büchern, die einfach auch gesagt haben, sie finden das toll, dass es jetzt mal ein Ehepaar zum Beispiel in Band 1 gibt. Oder dass die Geschichten auch, also dass die Konflikte so erwachsen geklärt werden, dass wir eben nicht diese Miscommunication-Trope haben, den ja sehr, sehr viele Leute einfach irgendwie auch nicht mögen, sondern dass die Figuren einfach miteinander reden. Die sagen, hey du, ich finde das jetzt gerade nicht so geil, was du da gemacht hast, können wir da mal bitte drüber reden, statt da jetzt irgendwie 3 Wochen mit einer Fluppe rumzulaufen und sich dann zu trennen, so, ne? Weil hat irgendwie alles keinen Sinn und oh mein Gott, das ist so furchtbar, sondern das ist halt alles sehr, ja, wenig dramatisch, so wie wir es ja mittlerweile auch empfinden, weil wir einfach auch mittlerweile ja ab einem bestimmten Alter ein ausgereiftes Gehirn haben und auch vernünftigere Entscheidungen treffen können. Nicht, dass es im New Adult-Bereich, also ich will mich da jetzt auch nicht immer so, also das klingt immer so, als fände ich das jetzt irgendwie, wäre das was total Besonderes und so, aber ich glaube halt auch, die jüngeren Geschichten haben auch ihre Berechtigung, ne, weil eben Menschen in einem Alter von, ich sag mal, 20 oder so, die brauchen nicht meine Geschichten, die brauchen die Geschichten, die zu College-Zeiten spielen. Ne? Das ist halt so, möchte ich halt auch nochmal hervorheben, dass ich einfach, ja, denke, es hat alle seine Daseinsberechtigung. Genau. Jetzt habe ich vergessen, was die Frage war.
Nee, ich glaube, die Frage hast du eigentlich schon ganz gut beantwortet.
Hast du beantwortet.
Ja. Würde ich auch sagen, wie das im Markt so ankam. Was mich ja besonders überrascht hat, und ich stecke da jetzt einfach mal direkt ein, war ja, dass es doch ziemlich spicy zugeht in deinen Büchern. Also wir reden jetzt von der letzten Reihe. Weil irgendwie, und das, da muss ich mir auch selber wieder, ne, so, ich meine, ich lerne ja auch noch, ich bin ja auch noch ein bisschen neu in diesem ganzen Genre, aber so dieses irgendwie habe ich, das ist jetzt erwachsener und das ist jetzt reifer, verbunden mit, das ist weniger spicy. Und das war ja überhaupt nicht so. Ja. Und ich war total überrascht, dass es irgendwie so spicy und so schön irgendwie auch zuging an vielen Stellen. War das eine bewusste Entscheidung, dass das eine das andere nicht ausschließt oder hat sich das irgendwie einfach so ergeben?
Für mich, also ich habe den Eindruck, dass New Adult-Leserinnen diesen Spice auch gerne wollen. zu einem gewissen Teil. Für mich persönlich ist es immer wichtig, dass es zur Geschichte und zu den Figuren passt. Also das, ich würde da jetzt nicht elendlange viele Seiten Spice schreiben, wenn ich das Gefühl habe, das passt jetzt nicht. Und ich glaube auch, also es ist der Spice drin und es wird auch sehr explizit, aber es nimmt nichts von der Geschichte weg. Also es geht nicht nur darum. Ja. Ne? Also es gibt ja auch noch sehr, sehr viele Nebenthemen in allen drei Büchern. Aber für mich war es halt schon so, okay, das gehört halt zum Thema, also zum Genre dazu. Ne? New Adult braucht auch diesen Spice. Und das ist, glaube ich, auch das, worin es sich dann eben unterscheidet und nicht einfach zeitgenössische Literatur ist oder irgendwie Belletristik, sondern eben More Mature, New Adult. Das vereint das Beste von beiden Seiten.
Das stimmt, stimmt eigentlich, ja. Was hat dir denn beim Schreiben am meisten Spaß gemacht, wenn du sagst, es waren vielleicht gar nicht die Spice-Szenen? Welche Themen oder vielleicht auch welches der drei Bücher hat dir jetzt am meisten Freude gemacht? Welche Geschichte kam da vielleicht auch am nächsten Mal? Ich habe so den Eindruck, dass auch in jeder Figur oder in vielen Figuren, korrigiere mich gerne, immer so ein Stück auch von dir steckt. Ne? Also es gibt irgendwie so oft irgendwie, dass auch die Krebserkrankung zum Beispiel ein Thema ist. Das ADHS-Thema hast du aufgegriffen. Also ich glaube, da sind schon auch viele Themen von dir drin, oder?
Absolut. Also wir haben mit allen drei Büchern Own-Voice-Bücher im Grunde, mit Gabriella eben diese ADHS-Seite, dass ich natürlich auch mit mir trage und auch ja erst diagnostiziert bekommen habe, als ich an dem Buch gearbeitet habe tatsächlich. Ehe eben auch ein Thema, mit dem ich ja mich auskenne, zufälligerweise. Und in Band 2 die Mutterschaft, auch ein Thema, was mich ja selber betrifft, beziehungsweise der Spagat zwischen Mutterschaft und Selbstständigkeit. Und in Band 3 haben wir dann mit Salvo ja eben ein Survivor, also Cancer Survivor. Und auch das ja eine sehr persönliche Sache. Und da steckt natürlich auch sehr viel von mir drin.
Und was war so die Figur, mit der du dich vielleicht am meisten identifizieren kannst?
Ich glaube, die sind mir halt alle sehr ähnlich und sehr ans Herz gewachsen. Am meisten Spaß gemacht hat mir, glaube ich, so, was heißt am meisten Spaß gemacht? Das war schon auch schlimm. Band 1 mit dem Ehepaar, das ja kurz, also wo die Ehe einfach auch kurz vorm Aus irgendwann steht. Es war schon auch schmerzhaft, aber es war einfach auch mal schön, so nicht diesen immer gleichen Ablauf zu schreiben. Wir haben ja in der Romance eben, wir haben einen Figuren, die treffen sich das erste Mal, die berühren sich das erste Mal, da knistert es, dann haben sie ihren ersten Kuss, dann haben sie ihr erstes Mal, dann haben sie den ersten Streit, der dann oft zur Trennung direkt führt und dann finden sie sich ja doch wieder. Und das ist eben bei Gabriella und Leo ja schon ein bisschen anders. Wir haben da zwar auch so diese knisternden Momente, aber dadurch, dass die beiden sich einfach schon ja sehr lange kennen und eben verheiratet sind, war das einfach eine ganz andere Ausgangslage, diese Geschichte oder diese Beziehung zwischen den beiden aufzubauen. Und das hat mir einfach unglaublich viel Spaß gemacht.
Ich finde auch, du hast, also die Themen, die du jetzt angesprochen hast, die finde ich auch echt total also spannend und wichtig, weil die einfach, also sei es jetzt Mutterschaft, ich finde, das ist jetzt ein Thema, das jetzt eher im Sachbuch sonst vielleicht verhandelt wird oder wo man diskutiert darüber, aber es gibt jetzt gar nicht so viele Bücher, wo das sozusagen wie eben eins dieser wichtigsten Themen, ob es jetzt Mental Health ist oder dieses oder die Ehe, also einfach eingebunden wird in so einen Liebesroman, weil also was ich mich ja oft frage, ist, wenn ich so ein New Adult Buch lese, ich klapp's zu und dann frage ich mich, wie geht's denn jetzt eigentlich weiter? Weil es wird ja immer diese Geschichte erzählt, bis sie zusammenkommen und die eigentliche Geschichte fängt aber ja danach an, würde ich jetzt sagen. Ne? Also dann wird's ja eigentlich interessant. Also wie bewältigen sie den Alltag? Welche Steine werden ihnen vielleicht in den Weg gelegt? Also wie schaffen sie es über eine längere Zeit dann auch, das, also nicht das Paar zu bleiben, das sie sind, weil sie sich ja natürlich als Paar verändern, aber wie entwickeln sie sich gemeinsam weiter? Und da kann man ja so viel erzählen. Also dieser Abschnitt im Leben ist ja sehr viel länger auch als der vorher, aber in New Adult wird sich ja einfach auf den vorherigen Bereich sozusagen sehr konzentriert. Und deswegen finde ich auch die Idee schön, dann eben mal was darüber zu lesen, wie es in reiferen Beziehungen dann auch wirklich, also was da eben die Themen sind. Und ich glaube auch, dass das genauso wichtig ist, wenn nicht wichtiger sogar, wenn man es jetzt bewerten möchte, als die Themen, die vorher dann verhandelt werden, wenn es ums Heranwachsen oder ans Erwachsenwerden geht. Ans, ne? Ich so, oft ist es ja dann so, ich gehe ans College, ich habe dann meinen ersten Job oder was mache ich mit der Karriere oder eben ich suche meinen Partner oder wie auch immer. Genau, aber ich finde es halt eine super schöne Ergänzung sozusagen zu dem, was es schon gibt, und würde mich auch echt freuen, wenn es da noch viel mehr zu lesen gäbe.
Absolut. Also ich glaube, es hat beides seine Daseinsberechtigung, auch gerade so diese Kennenlerngeschichten, das erste Loslösen vom Elternhaus, das Bestreiten des Uni-Alltags oder auch des ersten Arbeitsalltags, das ist ja für viele Menschen auch einfach gerade ein aktuelles Thema, und die wollen natürlich auch Geschichten darüber lesen, aber ich glaube schon auch, dass so jetzt die Leute, die jetzt schon ein bisschen älter sind, auch diese Geschichten einfach brauchen. Und ich fände es auch schön, wenn da noch deutlich mehr in die Richtung erscheinen würde. Auch gerade so im Bereich Liebesbeziehungen würde ich mir einfach auch noch mal so ein bisschen andere Beziehungsmodelle einfach wünschen, dass sowas auch mal gezeigt wird. Ne? Wir haben ja immer einen sehr, sehr klassischen Aufbau einer Liebesgeschichte, zumindest im New Adult Romance Bereich. Und da einfach mal so ein bisschen mehr Spiel reinzubringen, mal Sachen auszuprobieren. Ich glaube, das wird uns allen nicht schaden.
Ich muss sagen, ich fand das auch wahnsinnig erfrischend. Ich glaube, das war, ja, muss ja Teil 2 gewesen sein, genau, mit Sophia, die ja auch geschieden lebt und mit ihrem Kind dann in so einer Scheidungsgeschichte irgendwie drin hängt und mit geteiltem Sorgerecht und so weiter. Und das fand ich sehr, sehr erfrischend, auch als Scheidungskind tatsächlich mal sowas zu lesen und nicht nur so die perfekte Familie irgendwie vorgesetzt zu bekommen. Ich glaube, damit können sich auch wesentlich mehr Menschen am Ende identifizieren, als vielleicht immer mit dieser ganz klassischen Liebesbeziehung. Und wie ihr sagt, so dieses nach dem ersten Streit trennen sie sich sofort, das ist ja irgendwie auch mal nicht so ganz, oder sollte im besten Fall bei einer Erwachsenenbeziehung nicht so ganz realistisch sein. Es wäre sehr wünschenswert. Also kommt drauf an, was für ein Streitthema, aber in der Regel ja nicht. Was ich mich gefragt habe, ich habe heute Morgen tatsächlich weitergelesen. Ich lese jetzt gerade deinen dritten Teil, der ja erst vor ein paar Tagen erschienen ist. The Calmest Kind of Storm heißt der. Und es geht ja um Noemi, die ja auch in den anderen beiden Büchern immer schon so ein bisschen irgendwie, also die hängen ja irgendwie alle zusammen, deine Bücher, die drei Bände, die da Erwähnung gefunden hat. Sie ist Autorin und sie schreibt Dark Romantasy. Ich habe mich gefragt, ist das eine ganz bewusste Entscheidung von dir gewesen, dass sie so ein doch sehr umstrittenes Genre schreibt? Also das ist ja durchaus ein Genre, was jetzt auch in der Buchwelt sehr heiß diskutiert wird. Im wahrsten Sinne.
Ich antworte sofort drauf. Ich glaube, ich muss meinem Mann Bescheid sagen. Unser Hund muss, glaube ich, raus. Jens?
Ui.
Jens? Ich schreibe ihm einfach mal. Wahrscheinlich ist er auch gerade im Telefonat, aber die steht hier vor der Tür und... Ach, er kommt.
Wir können auch kurz
hinterher. Muss raus.
Okay. Ja.
Okay, er geht. Ja, die steht die ganze Zeit vor der Tür und nicht, dass sie hier gleich wieder irgendwo reinscheißt oder pinkelt. Ja. Das wollen wir nicht.
Nee. Wir wollen nicht, dass ein Hund leiden muss, weil wir einen Podcast aufnehmen. Das
genau. Okay, Thema Dark Romance, Romantasy.
Ja.
Kannst du noch mal eben die letzte Frage stellen? Weißt du die noch?
War das eine bewusste Entscheidung, dass du in die Dark Romantasy-Schiene gegangen bist, obwohl das ja so ein heiß diskutiertes Genre ist?
Ja, kann man schon eigentlich sagen. Gerade weil eben ja auch in diesen typischerweise im halbjährlichen Abstand erscheinenden Artikeln eben Dark Romance, Romantasy und New Adult Romance ja oft auch über einen Kamm geschert werden. Deswegen fand ich es eigentlich ganz schön, mal in einem Buch zu zeigen, was ist das eine, was ist das andere. Weil die Dark Romance oder Dark Romantasy-Szenen, die ich in diesem Buch geschrieben habe, ja einen ganz anderen Ton haben. Die haben ganz andere Handlungen, Grenzüberschreitungen auch teilweise drin. Zwar noch so, dass ich es auch New Adult-Leserinnen zumuten würde. Das ist jetzt nicht irgendwie komplett heftig abgedrehter Kram, den ich da geschrieben habe, aber schon halt eben, man merkt den deutlichen Unterschied. Und gerade im Vergleich zu dieser Geschichte haben wir ja dann Salvo als Cancer Survivor, der Probleme mit Intimität hat. Und Noemi und Salvo müssen sich da ja auf eine ganz andere Art und Weise dann rantasten. Und das ergibt einfach einen schönen Kontrast.
Ja, ich finde gerade das so spannend eigentlich auch, dass du vielleicht sogar bewusst, wie du jetzt sagst, die beiden Genres so gegenübergestellt hast und dass es ja in der Realität oft gar nicht so ist, wie man es dann irgendwie abends auf der Bühne liest. Also die beiden gehen ja auf Lesereise und lesen dann diese spicy Szenen irgendwie auch vor, und im Privaten merkt man aber, dass sie eigentlich total unsicher sind beide mit vielen Dingen und auch mit der Sexualität zum Beispiel. Und ich finde gerade das sehr, sehr spannend irgendwie als Kontrast. Und das war, wenn ich das richtig verstehe, dann auch anscheinend eine bewusste Entscheidung, das so gegenüberzustellen.
Absolut.
Wie kam es dazu, dass du jetzt eine Autorin reingeschrieben hast? Also das
ich find's ganz lustig. Ich war ja,
fand ich ja irgendwie auch ganz cool.
Ich war am Wochenende.
Ich bin da sehr intuit gerade.
Ich war am Wochenende auf einem Leseretreat vom Everlore Verlag, wo wir eben diese Reihe auch oder das Buch genauer vorgestellt haben, weil es hat ja jetzt am Freitag erst Release. Und da haben wir ja eben auch über dieses Thema gesprochen. Wo wollte ich drauf hinaus? Ich weiß es nicht mehr. Was war nochmal die Frage? Sorry.
Alles gut.
Autorin, warum ist eine Autorin?
Ah ja, warum ist eine Autorin?
Dieser Gegensatz.
Ah, das ist dieser ADHS, ne? Das passiert mir schon häufiger. Genau. Und da haben wir auch drüber gesprochen und ich fand es nochmal ganz lustig, das so ein bisschen Revue passieren zu lassen, weil ursprünglich sollte Noemi eigentlich eine Yoga-Lehrerin sein und sie sollte ein Retreat leiten. Das war so ihr Ding, ne? Als Selbstständige. Sie hat sich ein schönes Hotel rausgesucht, wo sie dann dieses Yoga-Retreat anbietet, und dann kommt er daher, er ist Anwalt in einer Anwaltskanzlei, wo der Chef gesagt hat, so, ihr macht es jetzt, das ist euer Weihnachtsgeschenk, und er findet das halt alles total doof. So. Das war eigentlich der ursprüngliche Gedanke für diese Geschichte, und am Ende ist ja doch irgendwie alles anders gekommen, weil ich mich so mit dieser Yoga-Trainerin irgendwie nicht einfinden konnte, gedanklich, und dann wollte ich dann doch lieber eine Künstlerin, und dann habe ich überlegt, was macht sie denn, ja, und irgendwie bin ich dann drauf gekommen, dass sie eben ihre Dark Romantasy macht. Und bei mir ist es halt sehr üblich, dass sich die Geschichten im Laufe der Zeit nochmal stark verändern. Also wir haben ja so diesen Prozess, dass wir irgendwie ein Exposé einreichen müssen und eine Leseprobe, und dann nimmt der Verlag das, dann spricht man dann nochmal drüber. Und am Ende, nach 2 Jahren, an denen man dran gearbeitet hat, erscheinen die Bücher dann. Und bei mir ist es dann eben ganz oft so, dass diese Exposés, die ich eingereicht habe, gar nicht die Geschichten sind, die am Ende drunter stehen. Deswegen finde ich das immer sehr frustrierend, Exposés schreiben zu müssen. Ich denke, das macht überhaupt keinen Sinn. Aber es gehört halt dazu. Ja, und so ist dann irgendwie, hat sich dann doch einiges verändert noch in der Geschichte. Und Noemi ist zur Dark Romantasy-Autorin geworden.
Ich finde das irgendwie auch sehr viel naheliegender auf eine Art irgendwie, weil ich finde, diese Konflikte, die du da jetzt aufmachst, sie sind ja auch beide anonym zum Beispiel auf ihren Lesereisen, weil sie unterschiedliche Gründe haben, warum sie nicht erkannt werden wollen. Ich finde das total cool, so als Leserin irgendwie, die ja in diesem Genre auch total viel unterwegs ist, so das Gefühl zu bekommen von, ich bin mal behind the scenes dabei, wie es zugehen könnte. Also es ist ja auch nur eine Variante davon, wie es sein könnte. Und ich glaube auch, dass du da viele Fantasien vielleicht auf die eine oder andere Weise bedienst von der Leserinnenschaft an der Stelle. Also ich finde es total cool. Wobei ich die Yoga-Lehrer-Geschichte auch gerne lesen würde. Finde ich jetzt auch nicht so uninteressant.
Vielleicht irgendwann mal.
Also, vielleicht schreibst du sie nicht ins nächste Exposé rein und machst es dann einfach draus.
Ja, wer weiß, genau. Mal gucken.
Wär so eine Idee.
Ja.
Vielleicht nochmal auf ein anderes Thema, was du auch vorhin schon mal ganz kurz angesprochen hast, die Arte-Doku, die da jetzt vor kurzem erschienen ist. Das Lesewunder der Gen Z heißt sie. Wir haben auch schon im Podcast kurz mal drüber gesprochen. Wollten uns das aber so ein bisschen aufheben für dich, weil du ja als Protagonistin in dieser Doku mitgewirkt hast. Wie kam es dazu? Hat Arte dir geschrieben und hat gesagt, wir würden gerne Doku machen, hast du Lust? Oder wie ist das entstanden?
Ja, ungefähr so. Also der Piper Verlag ist ja auch in München, genau wie Arte, die sitzen ja auch da unten. Und so kam dann irgendwie der Verlag oder Arte kam oder die Reporterin, die diese Doku gemacht hat, kam dann auf den Verlag zu und hat gefragt, kennt ihr eine Autorin, die eine interessante Geschichte hat und passende Bücher irgendwie dafür hat? Und dann haben wir ganz lange drüber gesprochen. Wir haben ein ganz, ganz, ganz schönes Zoom-Call gehabt von 1,5 Stunden, wo wir einfach über all diese Themen gesprochen haben. Und da war sie sofort Feuer und Flamme und hat gesagt, oh ja, das passt richtig gut, das kann sie sich gut vorstellen. Gerade ja auch so eben mit der Krebsvorgeschichte, ne, ist ja immer ganz gut zu Marketingzwecken oder zu Storytelling-Zwecken, wenn man da eine Figur hat, die einfach ja eine tragische Backstory hat und was draus gemacht hat, so im Grunde. Ne? Und so ist das eben dann ja zustande gekommen. Und dann haben wir ganz viele Termine gehabt, an denen sie mich dann begleitet haben, auf den Everlove-Ball, auf Burg Namedi zum Beispiel oder auf eine Lesung. Jetzt kommt auch, glaube ich, nochmal, ich weiß gar nicht, ob es schon erschienen ist, aber auf jeden Fall soll auf BR nochmal eine etwas längere Version kommen von der Doku, wo,
cool.
Genau, wo dann eben auch die Lesung bei Korn und Berg in Nürnberg noch mit drin ist. Auf der Frankfurter Buchmesse haben wir uns noch getroffen. Wir hatten einen Heimdreh hier. Haben wir vorher noch die ganze Wohnung aufgemacht und uns noch irgendwie eine ganze Woche Urlaub quasi dafür gegönnt, um jetzt hier mal so ein bisschen Bilder aufzuhängen und ja, sowas alles, was man nicht halt macht, wenn man weiß, oh mein Gott, ich komme ins Fernsehen.
Aber es war ja echt mal eine richtig geil gemachte Doku, muss man sagen, ne? Also ich fand, sie war halt handwerklich sehr gut. Ich fand, sie hatte tolle Protagonistinnen dabei. Und es wurden, also es ist euch auch wirklich gelungen, so diese Themen, die eben das Genre ausmachen, auch zu platzieren. Und das habe ich so in anderen Dokus auch noch nicht gesehen, ne? Da war es dann oft eher verwaschener, sage ich jetzt mal. Also hier, finde ich, ist es sehr klar auch rausgekommen, was euch auch wichtig war. Also ich fand auch die Jess Manora, die ja auch dabei war, die fand ich in der Doku auch echt super. Die ist echt gut auf den Punkt gekommen. Und ich fand es auch sehr lustig, dass sie nochmal aufgegriffen haben, dass sie sich mit diesem, ich glaube, mit dem Typen von der Zeit da irgendwie gezofft hat. Ja, also es war wirklich so, finde ich, eine Doku, die ein tolles, die es in relativ kurzer Zeit geschafft hat, das Genre in echten sehr, also in Bild zu rücken, das auch nah an jetzt meiner Realität zum Beispiel dran ist, so wie ich es verstehe. Ist dir das auch so gegangen oder wie war so dein Eindruck? Hattest du auch vielleicht zwischendrin vielleicht die Befürchtung, das geht jetzt in eine andere Richtung oder es gelingt dir vielleicht nicht, irgendwie das rüberzubringen, was du rüberbringen möchtest?
Das jetzt nicht unbedingt. Also man muss ja überlegen, wir haben sehr, sehr, sehr viel Material gesammelt und davon ist ja wirklich nur ein Bruchteil drin gelandet. Und mir macht es ja eben auch sehr viel Spaß, über diese Themen zu reden und mittlerweile habe ich oft genug über diese Themen geredet, dass ich da auch so eine gewisse Selbstsicherheit habe, dass ich auch weiß, das bekomme ich gut hin und ich kann gut über diese Dinge reden. Und von daher war ich da jetzt nicht mal unbedingt, was das angeht, so nervös, aber ich war schon ein bisschen besorgt, muss ich jetzt aus dem Nähkästchen plaudern, auf der Buchmesse.
Bitte, dafür sind wir hier.
Genau, auf der Buchmesse haben sie mich ja auf den Artikel da angesprochen, der da gerade erschienen war. Und da habe ich ja auch schon ein bisschen harte Worte gewählt. Und da war ich sehr froh, dass sie das nicht reingeschnitten haben. Es wäre zwar wahrscheinlich auch eine gute Positionierung so gewesen, aber ich bin im Endeffekt bin ich sehr froh, dass es nicht drin gelandet ist. Und ansonsten finde ich es auch eine sehr, sehr schöne Doku geworden. Ich finde es sehr ausgewogen. Es ist nicht kritisch dem Genre gegenüber, es ist nicht herablassend dem Genre gegenüber, sondern es ist sehr wertschätzend von der Erzählweise. Und ich finde, es ist auch eine sehr bildgewaltige Doku. Also ich habe da mit der Kamerafrau auch noch drüber gesprochen. Sie sagte, das macht so viel Spaß gerade für sie, das zu machen, weil einfach dieses Genre so bunt ist und sie so viele verschiedene Motive haben kann. Auch gerade mit dem ganzen Merch, den es zu den Büchern gibt und so. Es gibt ja irgendwie immer irgendwas, was sie filmen kann und was einfach toll aussieht, ne? Und das hat ihr einfach auch unglaublich Spaß gemacht. Und ich finde, das merkt man den Bildern auch an. Also ich bin ja selber eine Person, die sich auch ich filme mich auch selber für Social Media, aber da hat man natürlich auch die volle Kontrolle darüber, wie man sich jetzt so sieht, ne? Und wenn es einem nicht gefällt, dann löscht man es und versucht es nochmal. Ändert man das Licht, ändert man die Position, ne? Wenn man denkt, oh, mein Doppelkinn oder oh, mein Gott, mein Bauch, das geht so nicht. Aber da hatte ich ja jetzt überhaupt keine Kontrolle darüber, was da am Ende drin landet, ne? Ich habe es halt mit allen anderen am Tag des Veröffentlichungsdatums das erste Mal gesehen und war echt so ein bisschen, boah, ich weiß gar nicht, ob ich mir das angucken kann, ob ich mich wirklich die ganze Zeit so sehen kann. Aber ich finde tatsächlich, sie hat es so schön gemacht, dass ich mich damit auch einfach super wohl gefühlt habe.
Das ist ja eigentlich, finde ich, mit das größte Kompliment, wenn fremde Menschen dich filmen. So. Also ich als Fotografin, ich kenne das auch, ne? Wenn du Fotos von anderen Leuten machst und sie dann sagen, sie sind zufrieden mit dem Endergebnis, das ist ja eigentlich mit das größte Kompliment, was man machen kann. Und ich fand auch cool, dass sie mit dem Everlove-Ball direkt eingestiegen sind, was ja so ein, also was ja eine Repräsentation zum einen fürs Genre ist, was sehr bildgewaltig ist, was aber auch, finde ich, echt gut zeigt, was dieses Genre auffahren kann, ne?
Also ausmacht,
welche Macht da irgendwie auch dahinter steht, im Sinne von, das hat durchaus auch eine Marketing-Power, das hat durchaus auch eine finanzielle Power, die man ja auch irgendwie, also ne, wir reden immer alle so romantisch darüber, aber am Ende ist es ja auch was, was irgendwie den Buchmarkt gerade sehr rettet an vielen Stellen. Und das fand ich schön, dass sie das mal so in großen Bildern auch gezeigt haben und wirklich diesen Ball begleitet haben.
Fand ich auch, das war ein guter Einstieg, fand ich. Einfach weil, finde ich, aber auch klar wurde, es ist, also ja, es ist ein Ball und alle haben tolle Kleider an und die Location ist bildgewaltig und sieht toll aus. Aber es gibt halt auch so diesen Community-Aspekt, der ja auch wahnsinnig wichtig ist für das Genre. Und man tauscht sich halt über Inhalte auch wirklich aus. Ne? Also es war jetzt nicht so, dass man das Gefühl hatte, da sind jetzt so ein paar, ne, ich sage jetzt mal ganz überspitzt, so hysterische Mädels in Ballkleidern. Ich denke da immer an die, an diese drei Disney-Prinzessinnen, ne, die hintereinander herlaufen, ne, die dann irgendwie so, also ja, dass man das Ganze einfach so gezeigt hat, wie es wirklich ist. Es ist bildgewaltig, es ist sozusagen, also Eskapismus spielt natürlich eine Rolle. Ne, es gibt diese Bälle, wo die Leute sich dann auch wirklich darauf vorbereiten und entsprechend zurecht machen und in den Kleidern kommen. Und es hat alles aber den Bezug zum Buch wirklich. Und das Buch ist eigentlich der Hauptakteur. Und darum herum werden dann halt Geschichten erzählt. Und das fand ich auch, also habe ich genauso beobachtet wie du, Sarah, dass es echt ein sehr gelungener Einstieg war. Und ich glaube, das war für die Doku auch extrem wichtig, weil wenn man da falsch einsteigt oder, sage ich mal, also nicht so treffend einsteigt, dann schalten vielleicht auch viele aus oder es kippt wirklich und geht in eine andere Richtung.
Absolut.
Hattest du da Entscheidungsgewalt, was du zeigen möchtest? Also war das von vornherein klar, dass zum Beispiel der Everlove-Ball da drin ist, dass du eine Lesung mitfilmst? Oder wie ist da so die Dramaturgie entstanden dahinter?
Ja, wir haben einfach drüber gesprochen, was habe ich für Termine. Jetzt hatte ich natürlich Glück, dass gerade ein Buch rausgekommen ist. Wir hatten den Release mit drin, wir hatten den Ball, wir hatten die Lesung, wir hatten die Buchmesse. Es war einfach auch wirklich viel los in dieser Zeit, wo man mich auch gut begleiten konnte. Ne? Also ich denke mal, wenn da jetzt nicht so viele Events gewesen wären, hätten sie natürlich auch nicht so viel zum Zeigen gehabt. Also das hat jetzt einfach gerade wirklich alles so perfekt ineinander gegriffen. Und da habe ich wirklich großes Glück gehabt, dass ich daran teilnehmen durfte.
Jetzt hast du es gerade schon angesprochen, Events. Du hast jetzt gerade von dem Leseretreat erzählt, wo du am Wochenende warst. Du hast vom Everlove-Ball, haben wir jetzt schon drüber gesprochen. Du bist ja dann auch eine Autorin, wenn ich das immer so bei Social Media mitkriege, die sehr, sehr viel Events macht und sehr viele Events irgendwie auch für ihre Bücher bekommt. Wie ist das für dich? Also was war bisher vielleicht auch dein Highlight? Welches Event ist dir in Erinnerung geblieben an der Stelle?
Also der Everlove-Ball, ganz klar, ne? Sowas habe ich noch nie mitgemacht und ich fand es auch ganz toll. Und mein persönlichster bester Moment an dem Tag war eigentlich so, man muss sich halt vorstellen, diese Burg Namedi oder Schloss Burg Namedi ist ja auch noch bewohnt von der Prinzessin von Hohenzollern. Also die gute Frau hat ja da quasi uns die Burg zur Verfügung gestellt. Also da kann man natürlich auch heiraten oder sowas. Und ist dann später auch nochmal runtergekommen und hat dann auch gefragt, ja, welches Buch kann sie sich denn jetzt wohl mal aussuchen? Und jetzt hat sie dann mein Buch genommen. Und jetzt kann ich damit angeben, so ein bisschen, dass jetzt mein Buch in der Bibliothek der Prinzessin von Hohenzollern steht. Also das war irgendwie auch so ein kleines Highlight. Und ja, solche kleinen Momente, die machen es halt für mich. Ne? Jetzt das letzte Wochenende auf dem Leseretreat, das war natürlich auch sehr intim. Ich glaube, wir waren so 34, 36 Leserinnen, zwei Autorinnen und ein paar vom Verlagsteam. Und da sind dann natürlich auch sehr schöne, intime Gespräche so entstanden. Ich hatte zwei Lesungen, also wir wurden quasi so in zwei Grüppchen aufgeteilt. Dann habe ich aus meinem neuen Buch gelesen und habe so ein bisschen erzählt. Wir haben ja mehr so ein Gespräch geführt einfach darüber, was New Adult für uns ist, darüber, wie uns diese Themen aus dem Buch beschäftigen. Und da kommen natürlich ganz andere Gespräche zustande als bei so einer Veranstaltung mit 200 Menschen. Ich muss aber auch sagen, ich mache super gerne Veranstaltungen. Ich rede sehr gerne, ich stehe gerne auf der Bühne. Also ich bin halt auch einfach so ein Mensch, der gerne im Rampenlicht steht, so. Aber es ist einfach auch sehr anstrengend. Also da kommt dann halt wieder so diese neurodivergente Seite von mir, die dann danach auch sehr viel Ruhe braucht, sehr viel Erholung. Und ja, jetzt bin ich auch sehr froh, dass ich mit meinen Events erstmal soweit durch bin. Ich glaube, jetzt geht es im Juni nochmal nach Koblenz in die Buchhandlung Reufel. Und ansonsten hat sich das jetzt auch gerade erstmal so ein bisschen erledigt. Und jetzt ist wieder auch Zeit für kreative Arbeit, für Erholung, für Familie.
Was glaubst du denn oder aus deiner Sicht, wie wichtig sind denn Events gerade für dieses Genre?
Ich glaube schon, dass die sehr wichtig sind. Also gerade solche Events, wo eben viele AutorInnen dabei sind. Sowas wie, ich sag mal, die Buchmessen, der Everlove Ball, auch, glaube ich, sehr wichtig, weil einfach auch sehr, sehr viel in den sozialen Medien besprochen. Und auch Thalia macht ja dieses Thalia Booklover Festival. Es gibt jetzt, glaube ich, im August nochmal dieses Book Bash Festival, also das erste Open Air Festival für Bücher. Und das sind ja immer so Sachen oder so Events, wo sehr, sehr viele unterschiedliche AutorInnen dabei sind und wo man als LeserIn ja dann auch sehr, sehr viele neue Geschichten für sich entdecken kann. Und ich glaube, da an solchen Events teilzunehmen, ist schon auch wichtig, einfach damit man mehr und besser gefunden wird. Lesungen an sich sind halt gut fürs Geld, ne? Also die werden ja auch bezahlt im Grunde, honoriert. Und das ist natürlich auch ein Part, den wir nicht vergessen dürfen. Der New Adult Bereich ist jetzt nicht unbedingt der bestbezahlteste Bereich in der Buchbranche. Also von daher sind da, glaube ich, Events auch wichtig, um einfach eben das Gehalt aufzustocken.
Ja, und ich glaube, es gibt halt, also es ist, finde ich, halt schon was dieses Genre auch zu dem macht, was es ist. Also wie jetzt eben der Everlove-Ball, ne? Also es gibt es in anderen Genres, wie im Bereich Krimi zum Beispiel. Da gibt es dann bei der Leipziger Buchmesse immer die Crime Night oder, ne, da machen die Fischer Verlage, setzen da alle ihre Top-Krimi-AutorInnen da auf die Bühne. Aber also, dass es mal so ein bisschen immersiv wird und dass man mal wirklich sich anzieht wie die Menschen aus den Büchern. Oder es gibt ja so viele Dinge, die oder viele Aspekte, die aus einem Romance-Event nicht wegzudenken sind. Und das gibt es in anderen Genres ja auch einfach nicht. Also, und ich glaube, das ist auch oder kann auch für Verlage wirklich ein finanzieller Punkt sein. Die sehen dann oft, ach, da müssen wir investieren. Aber ich glaube halt einmal, dass es Investitionen sind, die sich lohnen. Und zum Zweiten denke ich, dass die Community ja auch diese Events einfach verlangt. Ne? Die fragt ja nach. Und wenn du als Verlag dann da auch nicht mitmachst, dann stehst du halt automatisch hinten an. Also ich finde, Piper ist ja auch ein Verlag, die da immer ziemlich innovative Ideen haben und die diesen Everlove-Ball zum Beispiel jetzt ja auch, der findet ja jetzt nicht zum ersten Mal statt, ne? Also das ist ja was sie sozusagen als Reihe wirklich etablieren. Und ich glaube, das wird sich wirklich für alle Seiten auch auszahlen.
Du hast es ja jetzt gerade auch schon so gesagt. Also New Adult lebt ja eigentlich auch von der Community. Dadurch, dass AutorInnen und LeserInnen ja alle gleich alt sind oder ähnlich alt sind und wir ja auch im Grunde Social Media irgendwo so für uns entdeckt haben, erst als Buchbloggerin, als Autorin, ja, und das einfach immer mehr zusammengewachsen ist, ist das ja für uns auch so ein Third Place. Ich weiß nicht, ob euch dieses Third Place Konzept etwas sagt, dass man halt einfach so einen Ort braucht, außerhalb von Arbeit oder zu Hause, wo man einfach Menschen treffen kann, wo man eine Community hat. Und Bookstagram, BookTok ist genau das für uns. Es ist für uns ein Third Place. Und eben diese Events, die sorgen dafür, dass das nicht mehr nur noch digital stattfindet, sondern dass sich eben Menschen, die sich vielleicht nur online kennen, auch mal treffen können. Dass sie einfach wirklich so diesen Moment haben, wo sie sich mal in den Arm nehmen können, wo sie so dieses Gefühl haben, ey, wir kennen uns schon ewig, aber wir sehen uns gerade das erste Mal. Es fühlt sich aber an, als wären wir schon seit 5 Jahren befreundet. Ne? Und das ist eben das, was diese Events, glaube ich, einfach auch so besonders macht. Ist es Menschen, die sich einfach nur von online kennen und wirklich auch gern haben, Freundschaften über Bücher gefunden haben, diese Möglichkeit bekommen, sich auch mal im echten Leben zu treffen.
Das hast du und das ist, glaube ich, schön gesagt.
Sehr schön gesagt, ja. Also es bringt es auch wirklich auf den Punkt, finde ich, weil das was Besonderes ist. Also ich finde ja schon, wenn man in eine Geschichte eintaucht, ist man ja irgendwie auch schon in einer Art Third Place. Ne, also ich mache das manchmal auch, wenn mich zu Hause was nervt, dann sage ich so, ich gehe in mein Romantasy-Buch, ciao. Ne, und dann bin ich halt weg und dann bin ich da drin. Aber es ist ja umso schöner, wenn man Gleichgesinnte findet oder, also die muss man ja nicht mal suchen. Ich finde, das ist was unausgesprochen funktioniert. Man hat sie einfach und ich weiß auch noch, Sarah, kannst du dich erinnern, als wir in Frankfurt auf der Buchmesse waren und da haben wir für den Podcast gerade unsere Sticker verteilt und haben alle möglichen Leute angesprochen und haben die einfach dann ne, rausgegeben, alle, wo wir dachten, die könnten so aussehen, als ob sie das Genre interessiert. Und da war lustigerweise die Jess Manora auch dabei, die ich gar nicht erkannt hatte. Und ich hatte ihr den Sticker gegeben und sie hat es voll abgefeiert einfach. Also so diese Girls Geschichte. Und das ist was ich jetzt aus meiner Jugend zum Beispiel auch gar nicht kenne. Da ging es eher, gerade bei Frauen war das eher dann mit Ellbogen. Aber man hat sich jetzt nicht großartig gegenseitig bestärkt und sie hat es halt voll abgefeiert. Und ich glaube, das ist auch was jetzt diese jüngere Generation und diese Leserinnen auch durch dieses Genre machen. Ne? Also das, wenn du siehst, die hat auch so ein Buch in der Hand, man fühlt sich einfach gleichgesinnt. Oder neulich war ich im Schwimmbad und dann habe ich auch jemand gesehen und die hat auch, ich glaube, die hat Icebreaker gelesen. Und es hat mir total Spaß gemacht, das zu beobachten einfach. Und das finde ich ist was ich einfach total schön finde, dass man sich gar nicht darum bemühen muss, Teil der Community zu sein, sondern du hast so ein Buch in der Hand und du bist es einfach.
Das stimmt.
Ich habe jetzt das Gefühl, ich bin so ein kleiner Themencrasher, aber ich würde trotzdem gerne, also ich will diese fröhliche Stimmung hier gar nicht.
Ich habe noch Fragen.
Nee, aber du hast es jetzt schon so ein paar Mal irgendwie auch erwähnt und ich finde es eigentlich oder fände es zu schade, da nicht reinzugehen, weil du hast jetzt auch gerade eben gesagt, dass du natürlich irgendwie auch mit Lesungen zum Beispiel dein Geld verdienst, dass der New Adult Bereich keiner ist, der jetzt wahnsinnig gut bezahlt wird. Auch da haben wir schon oft drüber gesprochen auch, dass da zum Teil auch Dinge passieren, die vielleicht gar nicht mal so schön sind. Und du hast jetzt auch immer wieder darüber gesprochen, dass du im neurodivergenten Spektrum unterwegs bist, dass du vielleicht auch mental an der einen oder anderen Stelle überfordert bist mit gewissen Dingen. Und sag mir gerne, wenn wir da jetzt zu weit gehen, wir können absolut. Das auch alles wieder rausschneiden. Aber ich finde das gerade so spannend, auch so diesen Spagat, wie dir der gelingt zwischen, auf der einen Seite schreibst du über mentale Gesundheit und du schreibst über so wahnsinnig wichtige Themen und auf der anderen Seite bist du als Autorin und weißt, du musst Verträge erfüllen und das Geld muss irgendwie reinkommen und wir müssen irgendwie auch Werbung für unsere Bücher machen, weil sonst verkaufen sie sich nicht. Wie gelingt dir dieser Spagat? Vielleicht auch gerade jetzt mit deiner ADHS-Diagnose und sowas. Also was sind da so deine Herausforderungen, die dir begegnen?
Also die einfache Sache ist, oder die einfache Antwort wäre auf die Frage, wie mir das gelingt, gar nicht. Also tatsächlich.
Und jetzt die komplizierte Antwort, bitte.
Genau, also die letzten 10 Jahre waren schon echt ein Struggle, muss ich auch sagen. Es ist ein sehr harter Beruf an manchen Stellen, gerade so im Bereich, also gerade wenn man so Social Media nah ist, hat man natürlich auch sehr, sehr viele Außeneinflüsse. Man liest bei anderen, man sieht bei anderen, wie gut es immer läuft. Man sieht ja auf Social Media immer nur die positiven Seiten oder sehr selten die negativen Seiten. Und man vergleicht sich ja dann immer damit, mit dem Idealbild, was andere von sich selbst online stellen. So. Und das ist natürlich, wirkt sich auf die mentale Gesundheit sehr aus. Das ist so das eine. Das andere ist der Stress mit den Deadlines. Ich brauche eine Deadline, um arbeiten zu können, aber gleichzeitig fange ich ja trotzdem oft zu spät an oder dann kommen wieder andere Dinge, die vermeintlich wichtiger sind. Sowas wie, oh, ich müsste jetzt hier mal unbedingt den Frühjahrsputz in meinem Büro machen. Was eigentlich überhaupt nicht wichtig war. Die letzten 4 Monate hat es mich auch nicht interessiert. Aber jetzt habe ich so dieses Gefühl von, ich muss es jetzt machen, sonst kann ich um Gottes Willen nicht arbeiten. Und das ist eben so das, was mir immer wieder Stolpersteine in den Weg legt, wo ich einfach wirklich so dieses Gefühl habe von, es wäre so viel einfacher, wenn ich einfach mich morgens hinsetzen könnte, meine 3000 Wörter schreibe, den Laptop wieder zumache und Feierabend habe. Aber so funktioniert mein Gehirn nicht. Und für mich war es einfach jetzt so die letzten 10 Jahre auch so einfach dieser Selbstfindungspfad. Arbeiten hat für mich vorher ja ganz gut funktioniert, als ich noch nicht Mutter war. Das muss man halt auch dazu sagen, weil da konnte ich mir das komplett selber einteilen. Ich konnte nachts arbeiten, Ich konnte abends arbeiten, ich konnte nachmittags arbeiten, wann auch immer ich Lust hatte. Ich konnte schlafen, wann ich wollte. Ich konnte ja mein Leben im Grunde so frei gestalten, wie es ging. Und da ging es mir damit auch noch relativ gut. Also da habe ich eben meine Deadlines erreichen können und sowas, weil ne, ich konnte es mir halt einfach komplett selbst gestalten. Aber das kann ich jetzt nicht mehr. Und jetzt da irgendwie einfach auch so einen Weg für mich zu finden, zu sagen, okay, ich habe meine eigene Arbeitsweise, ich kann mich nicht mit Menschen vergleichen, die neurotypisch sind, die keine Familie haben, die vielleicht gerade studieren und nebenher ein Buch schreiben oder drei. So, ne? Die haben ganz andere Voraussetzungen als ich. Und mir das eben bewusst zu machen und jetzt meinen eigenen Weg zu finden, das ist etwas, womit ich immer noch ja, zu tun habe, zu kämpfen habe, aber es wird leichter und ja, ich glaube, dass ich auch einfach gnädiger mit mir selbst geworden bin.
Man muss ja auch
klingt so ein bisschen wie deine Romanfiguren, ne? Also die Selbstständige in der Ehe mit Kind, die dann ja bestimmte Herausforderungen hat. Also ich finde ja, selbst wenn man, sage ich jetzt mal, neurotypisch ist, dann wären die Herausforderungen, die du hast, schon ordentlich. Einfach alles zu koordinieren. Wenn das noch dazu kommt, dann wird es ja natürlich noch mal um ein Vielfaches schwieriger. Und ich glaube auch, dass das extrem wichtig ist, dass man sich da selbst möglichst gut behandelt. Und gerade wenn man das nicht, viele von uns haben das ja auch einfach so nicht gelernt. Und wenn man das dann aber noch lernen darf, sage ich jetzt mal, ist das ja eigentlich was Cooles. Mhm. Aber es ist halt auch nicht einfach. Und ich kann mir vorstellen, dass es gerade in diesem Genre, wo es ja eh so ein immenses Konkurrenzdenken, was heißt Konkurrenzdenken, ist es glaube ich gar nicht so sehr, sondern dieses, ich muss in der Masse irgendwie, ich darf in der Masse nicht untergehen. Ich glaube, es ist ja eher das, das macht es ja dann natürlich nicht einfacher.
Also ich würde auch sagen, Konkurrenzdenken haben wir gar nicht so krass, also zumindest nicht, dass es mir auffällt, sondern immer, wenn ich irgendwelche AutorInnen treffe aus dem Genre, wir verstehen uns alle immer super, wir tauschen uns aus. Ich meine, aus manchen Sachen entstehen große Freundschaften, aus manchen Sachen einfach nur Bekanntschaften, aber tatsächlich ist mir das bisher sehr wenig begegnet, dass da irgendwie Neid und Missgunst herrschen. Das gibt's auch. Es gibt auch Leute, die schreiben direkt nach der Veröffentlichung eines Buches irgendwelche Hate-Rezensionen mit einem Stern. Gibt es auch. Kann man nichts machen. Ne? Aber ich versuche da einfach positiv zu sein und auch ja irgendwie einfach immer so freundlich wie möglich zu sein, weil ich immer der Meinung bin, ja, wenn man anderen Menschen Gutes tut, dann kommt auch Gutes zurück.
Was sind so deine Tools, die du gefunden hast im Umgang mit diesem doch so herausfordernden? Ich glaube, es ist der Buchmarkt, der an vielen Stellen einfach nicht sehr freundlich ist gegenüber seinen AutorInnen.
Ja.
Was sind so deine Tools, um dich da vielleicht auch so ein bisschen von abzukapseln? Kann man das überhaupt? Will man das überhaupt? Wenn du sagst, es ist ja irgendwie auch der Third Place und das ist ja so ein bisschen auch der Struggle, den ganz viele Menschen haben, die irgendwie aus dieser Leidenschaft kommen und jetzt plötzlich aber beruflich auch in dieser Leidenschaft verwoben sind. Wo grenzt man sich ab? Wie grenzt du dich ab?
Also ich versuche, Offline-Zeiten zu etablieren. Das finde ich halt ganz wichtig. Und ansonsten habe ich natürlich auch viel drumherum einfach, was gerade los ist. Mein Sohn ist gerade in die Schule gekommen, da ist natürlich jetzt auch viel einfach Schulthema. Ich habe sehr viele Freundschaften mittlerweile vor Ort, die ich auch sehr gerne pflege und ja, da einfach auch mal rauskomme und nicht mehr nur noch zu Hause allein vor meinem Schreibtisch sitze, sondern da auch wirklich ja einfach mehr im Kontakt mit echten Menschen bin und nicht immer nur im Chat sozusagen. Also klar, ich habe natürlich auch viele Freundschaften jetzt über die Bücher dann auch gefunden und die Pflege versuche ich auch zu pflegen. Mittlerweile ist es schon so ein bisschen überfordernd geworden tatsächlich, weil man einfach auch sehr, sehr viele Kontakte hat. Also meine Familienmitglieder müssen da auch immer wieder drunter leiden, dass ich manchmal vergesse zu antworten, weil einfach auch so viel reinkommt, dass man sie auch schon gar nicht mehr verarbeiten kann. Ne? Also man muss sich halt vorstellen, man bekommt am Tag dann vielleicht 3 Mails, manchmal vielleicht bekommt man auch irgendwie 6, 7 Mails, dann bekommt man noch auf Instagram hier eine Verlinkung, da eine Verlinkung, hier irgendwo eine nette Nachricht zum Buch, dann schreiben einem noch 3, 4 Leute auf WhatsApp und ja, bis man das alles beantwortet und verwaltet hat, ist halt einfach auch schon mal der halbe Tag wieder um. Und das irgendwie, also das finde ich unglaublich schwer zu managen. Und da versuche ich halt einfach wirklich Offline-Zeiten, in denen ich meine kreative Arbeit leisten kann, zu etablieren. Und wenn alle Stricke reißen, fahre ich ins Café und setze mich dahin.
Ja, Das ist glaube ich, auch meine Go-To-Strategie eigentlich. Kaffeearbeit, beste Arbeit. Ja. vielleicht abschließend, bevor wir jetzt einen Haken an den Podcast machen. Ich finde das eigentlich schon ein sehr schönes Schlusswort, aber ich möchte natürlich noch wissen, auch als Leserin, wie geht's denn weiter bei dir? Worauf dürfen wir uns freuen jetzt nach The Calmest Kind of Storm? Habe ich erst Blut geleckt. Also ich möchte jetzt gerne noch weitere Geschichten hören.
Also zunächst
geht's da weiter?
Mal,
und wie geht's weiter?
Zunächst mal gibt es ja schon noch einiges, was du noch lesen kannst, falls du How to be Happy oder Blackheart Chronik noch nicht kennst.
Stimmt.
Oder die California Dreams Reihe beim Piper Verlag. und dann wird es nächstes Jahr im Herbst mit was ganz anderem von mir weitergehen. Oder nicht ganz anders, aber es wird schon ein bisschen anders. Ich mache einen kleinen Genrewechsel. Tatsächlich. Verlagswechsel auch. Mhm. Und da geht es dann weiter. Und was in der Zwischenzeit passiert, weiß ich noch nicht genau. Ich habe jetzt nach den 6 Romance-Büchern aber tatsächlich auch so ein bisschen dieses Gefühl, ich muss mal irgendwas anderes machen. Ich kann nicht immer nur die gleichen, was heißt die gleichen Liebesgeschichten, die sind ja schon eigentlich sehr unterschiedlich, aber es ist ja doch irgendwie mal ein sehr ähnliches Schema so, ne, mit, hatten wir eben erste Berührung, erster Kuss und so weiter. Das kann ich gerade nicht mehr nur noch schreiben. Ich brauche mal so ein bisschen Abwechslung da rein. Ja, und jetzt kommt das auf jeden Fall. Und ansonsten habe ich natürlich ganz viele Ideen in der Pipeline, aber ich bin auch gerade an einem Punkt, wo ich einfach auch sagen muss, ich kann nichts verkaufen, ohne schon einen Großteil davon geschrieben zu haben, weil ich einfach mit den Deadlines immer so sehr struggle. Von daher gehe ich das jetzt gerade einfach auch ein bisschen langsamer an. Und wenn das bedeutet, dass dann wieder 2 Jahre zwischen einer Veröffentlichung liegen, was ich sehr frustrierend finde, aber vielleicht muss ich das auch einfach akzeptieren. Und ja, irgendwann wird sich das dann vielleicht auch für mich normalisieren.
Ja, jetzt kann Sarah leider nicht mehr gut schlafen, weil sie darauf wartet, was das neue Projekt sein wird. Aber
ich habe es mir jetzt verkniffen zu fragen, ob du schon einen Hint geben darfst, weil ich hoffe einfach, wenn du einen Hint geben dürftest, dass du es gemacht hättest.
Ja, was kann ich für einen Hint geben? Ich kann euch einen Hint geben. Ja, das kann ich sehr gerne.
Darfst du das Genre schon verraten?
Ich werde zum Genre nichts verraten, aber ich kann euch sagen, dass es in eine sehr nasse und kalte, ja eher kältere Gegend führt. Zu einer herbstlichen Jahreszeit.
Okay. Ich bin gespannt. Also ich werde das auf jeden Fall verfolgen in den nächsten Vorschauen, was da so passiert. Und ich würde sagen, damit können wir eigentlich auch gerne jetzt das Ganze beenden. Es war eine sehr, sehr schöne Folge, fand ich. Danke für die ganzen Einblicke, die du uns gegeben hast und die ganzen Insights. Wer mehr über Kim Leopold erfahren möchte, ne, du hast eine Webseite, du hast Instagram, du hast wahrscheinlich auch TikTok, vermute ich mal. Das verlinke ich irgendwie immer gar nicht.
Ich habe auch TikTok, aber ganz ehrlich benutze ich das gerade gar nicht mehr.
Okay, dann vielleicht auch kein TikTok, dann Instagram und die Webseite vielleicht. Und natürlich die Bücher. Wollte ich gerade sagen, ich habe ja jetzt schon oft genug darüber gesprochen,
Bücher.
Aber ich finde gerade die letzten 3 wirklich eine ganz große Empfehlung. Ich bin aber auch jetzt an den anderen dran, also ich werde auf jeden Fall weiterlesen und weiterverfolgen, was du so machst. Und ja, wenn euch der Podcast gefällt, gebt auch da gerne noch ein Like und lasst ein Abo da. Und ansonsten freuen wir uns, nächste Woche wieder zu berichten. Dann wahrscheinlich schon von der Buchmesse, nach der Buchmesse. Ich weiß gar nicht genau, wo wir im Kalender gerade sind. Wie auch immer, habt einen schönen Tag und wir hören uns. Bis dann. Tschüss.
Danke.
Danke fürs Zuhören, genau. Danke, tschüss.